so vielleicht 2 Jahre hin und her geschrieben, ob mein Termin passt. Und bin sehr glücklich heute. Und wo ich mich auch sehr freue, ist, dass ich so viel Erzgebirgisch hier höre. Ich komme ja aus Sosa eigentlich im Erzgebirge und naja, dann wohne ich halt jetzt 10 Jahre in Dresden und das färbt halt ab, dieses Sächsisch dort. Naja, was mich heute ein bisschen überrascht hat, ich fahre hier rauf, ich hatte gehofft, ihr habt Schnee. Ihr seid auch nochmal der Alten, Leute. Also, ich liebe Skifahren. Liegt Oberwiesenthal schon was? Auch nicht, nicht mehr. Na gut. Hast du schon mal einen blinden Skifahren sehen? Hat jemand schon mal einen blinden Skifahren sehen? Ist großartig, ist der Hammer. Ich war im Pitztal auf dem Gletscher, damals gab es die Panoramabahn, jetzt heißt es Wildspitzbahn, fährst bis auf 3.500 Meter oder so irgendwo dorthin, oder 3.2, ich weiß auch nicht. Und ich bin da in der Gondel hochgefahren und ich sehe eine Frau mit Blindenbinde. Und die fährt dort hoch und ich dachte nur, was machen die dort oben? Die Aussicht sehen kannst du eh nicht. Ist nicht böse gemeint, aber es ist ja so. Was hat die von dem Panorama? Nix. Dann ist die dort oben ausgestiegen, so ein bisschen geführt worden. Und da habe ich gesehen, hey, die hat ja Skistiefel an. Na gut, habe ich mich einfach mal an ihre Fersen geheftet und guckt, was er macht. Er hat halt ihre Skistiefel und dann so zack, zack in ihre Skier rein, angeschoben. Und dann ist sie dort diesen Hang runter, musste ich mich ganz schön ranhalten, dass ich da hinterher kam. Und ich dachte, Hut ab, wenn da so ein Pistenbully kommt, die ist blind, ne? Schlecht. Wenn irgendwelche Snowboarder mittels auf der Piste sitzen, wie die das immer machen, nichts gegen Snowboarder. Oder doch, ich weiß nicht. Was hat sie davon? Und unten, als sie dann angekommen war, ging es wieder Richtung Gondel. Da muss ich mal wissen, was das ist. Ist das einfach nur Show, diese blinden Binde oder so? Und die war tatsächlich blind. Und okay, die kann so Hell- und Dunkelkontraste ein paar wahrnehmen. Und da wurde mir erzählt, dass sie einen Begleitsportler hat. Und der Begleitsportler fährt vor ihr her, sie hat einen Helm drauf mit Kopfhörer, von der Begleitsportler hat Mikrofon und der sagt halt rechts, links, rechts, geradeaus, ganz, ganz rechts oder so, keine Ahnung, was der sagt. Und so kommt die unten an, die hat für die Paralympics damals in Sochi trainiert. Da dachte ich, Hut ab. Und als ich das so gesehen habe, musste ich dran denken, so ist doch unser Leben, genauso. Keine Ahnung, was kommt. Aber kein Problem, Jesus geht voraus. Was muss ich denn wissen, was kommt? Ich gehe ihm hinterher. Okay, Jesus ist ein bisschen mehr als ein Begleitsportler, ne? Aber ihm nach. Und du brauchst nur zu folgen. Und dieser Gedanke macht mich so derartig dankbar und das begeistert mich, mit Jesus leben zu dürfen, dass Jesus mir vorangeht. Da frage ich mich manchmal, ey Frank, weißt du eigentlich, bist du dir bewusst, was du für ein Schwein hast, dass du Christ sein darfst? Ich meine, du musst ja nicht Christ sein, ne? Es ist ein Dürfen, keiner muss. Als ich so Konfirmand war, da kam mir das manchmal wie ein Muss vor. Bin dankbar, dass ich Leute kennengelernt habe, die mir sowas vorgelebt haben, wo ich dachte, entweder sind die gute Schauspieler oder denen macht es wirklich Spaß, Christ zu sein. Du darfst mit Jesus leben. Und es ist für mich immer wieder großartig, mit Leuten zusammen zu sein, solche Zeugnisse zu hören und zu erfahren. Es ist wirklich das Spannendste, das Großartigste, was es gibt, mit Jesus zu leben. Obwohl ich manchmal in Situationen im Alltag drinstecke, wo ich denke, Gott, wo bist du denn? Wo ich nichts davon erfahre. Aber dann wieder Leute kommen wie heute und dann ich merke, wow, es ist wirklich das Großartigste. Vergebung zu erleben. Dass Gottes Sohn für mich gestorben ist, wie wir das vorhin gesungen haben. Dass es sich meine Schuld, mein Mist, dass es sich selbst das anzieht und sich hinstellt, als wär er es gewesen. Wenn ich Jesus gewesen wäre, ich hätte dann vielleicht irgendwann gesagt, nee, ich war es doch nicht, der war es, der Simeon und die Judith und die waren es. Und Jesus sagt, nein, ich bezahle für den. Großartig. zu erleben, dass ich nichts tun muss, um Gott zu überreden, dass er mich liebt. Dass Gott einfach da ist und sagt, ich liebe dich. Und zu erleben, dass ich nichts tun kann, dass er mich nicht mehr liebt. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Er liebt dich. Zu erleben, wie Jesus für jeden von uns eine Berufung hat, klang auch gerade nochmal bei dir an, ne? Dass er was zu tun hat für mich. Zu erleben, wie Jesus in meinem Alltag mich gebraucht, sei es in der Schule, was gerade gesagt wurde, oder auf Arbeit, in der Familie, im Freundeskreis. Großartig. Das ist das Leben mit Jesus. Dazu sind wir berufen, du und ich. Und das soll deine Wirklichkeit sein, ob es gerade ist oder nicht, aber das soll sie sein. Und es ist das größte Vorrecht dieser Welt, mit Jesus leben zu dürfen, ihm nachfolgen zu dürfen, sein Nachfolger zu sein. Das heißt nicht, dass das immer so einfach ist. Das heißt nicht, dass das manchmal ja auch schwer fallen kann, Opfer bedeuten kann. Und dennoch ist es das größte Privileg. Und darüber möchte ich gerade am Anfang noch etwas reden. Dieses Privileg, was heißt das eigentlich? Jesus galt zu seiner Zeit, damals vor 2000 Jahren in Israel, als Rabbi. Rabbis, das war der Traumjob damals. Ich weiß nicht, was für dich Traumjob ist, aber Rabbi zu sein war Traumjob. Das waren die angesehensten Leute. Bei jungen Leuten war damals mit 14 Jahren die Zeit gekommen ihrer großen Weichenstellung. Bis dahin waren sie so in der Tora-Schule, da haben sie die jüdische Bibel auswendig gelernt und gepaukt. Und mit 14 war das halt zu Ende. Die Mädels wurden verheiratet, war halt so. Die Jungs haben einen Beruf gelernt, meistens den Beruf ihrer Väter. Aber es gab noch eine Möglichkeit. Und zwar, es gab die Möglichkeit, Rabbi zu werden. Für die besten Schüler. Und das war der Traum vieler junger Männer. Dazu musstest du dich zunächst bewerben bei einem Rabbi. Du musst bei einem Rabbi in die Lehre gehen. Da hat so ein junger Mann sich einen Rabbi ausgesucht, gab ja etliche, wo er dachte, so wie der. Dann hat er ihn gebeten, darf ich dein Jünger sein? Und der Rabbi stand dann wiederum vor der Frage, welcher der jungen Männer er als seinen Lehrling aufnehmen würde. Denn diese Jünger des Rabbis, die setzten ja seine Arbeit fort, wenn er mal gestorben war. Die übernahmen seinen Weg, die Tora auszulernen. Die haben dann sein Werk fortgesetzt. Und deshalb überprüfte dieser Rabbi seine Jünger auf Herz und Nieren. Nur die wirklich vielversprechendsten, die intelligentesten, die besten hat er angenommen. Und der Rabbi stellte sich eine Frage: Hat dieser Junge das Zeug dazu, so zu werden wie ich? Hat er das Zeug dazu? Und wenn du dann aufgenommen wurdest, war das das größte Privileg. Meine Frage an dich heute, meine erste, es kommen vielleicht noch ein paar. Ist es für dich, gerade empfindest du es, ein Privileg, Christ zu sein? Ist es für dich dieses Privileg, wow, ich darf Jesus nachfolgen? So wie es damals für diese jungen Männer das Größte war, wenn so ein Rabbi dann sagte, komm, folg mir nach. Es gibt noch einen wichtigen Unterschied. Damals haben sich die Schüler den Rabbi rausgesucht, haben sich dort sozusagen beworben bei einem Rabbi. Bei Jesus ist das nicht so. Seine Jünger, die konnten sich nicht bewerben. Jesus hat sich seine Jünger rausgesucht, ohne Bewerbung. Seine Jünger, die gingen einem ganz normalen Beruf nach, ihr würdet es wissen, die einen waren Fischer, die anderen waren Zöllner. Die gehörten nicht zur Elite. Einige waren von denen vielleicht auch bei dem Versuch gescheitert, Rabbi zu werden. Haben sich beworben, der Rabbi hat gesagt, du hast das Zeug nicht dazu. Andere wollten vielleicht Rabbi werden und die haben sich selbst gar nicht zugetraut und wussten, in mir steckt eben nichts, was dazu notwendig ist. Und nun kommt dieser Rabbi Jesus zu ihnen, genau zu denen, die gescheitert sind oder schon von sich selbst überzeugt sind, dass sie es nicht drauf haben. Und er sagt zu ihnen, folg mir nach. Originalton Bibel, Markus 1, steht das 16 bis 18. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Simon und sein Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Das war das große Los, das war der erfüllte Traum, das war der Sechser im Lotto. Kein Wunder, dass die damals keine Zeit verloren. Kein Wunder, dass die bereitwillig aufgestanden sind, alles liegen gelassen haben und weg waren. Als ich jahrelang, wenn ich das gehört habe, wie diese Fischerjungs ihre Papas im Boot sitzen lassen haben. Da steht zum Beispiel bei den Söhnen des Zebedäus, sie ließen ihren Vater und die Tagelöhner im Boot zurück und sind abgehauen. Da dachte ich immer, na, so eine Jungs willst du auch nicht geschenkt, die dich mit der ganzen Arbeit zurücklassen? Aber weißt du was, dieser Vater, der wird Tränen in den Augen gehabt haben. Der wird vor Freude geheult haben und zu seinen Jungs gesagt haben, kommt, geht. Weil was will denn ein Vater? Ein Vater will doch nur eins sehen, dass seine Söhne über ihn selbst noch hinauswachsen. Und da kriegt so ein Vater mit, wow, da kommt jemand, der sagt zu meinen Jungs, folgt mir nach. Und die Jungs wissen, hier ist jemand, von dem ich lernen kann. Hier ist meine große Chance, jemand, der an mich glaubt. Finde ich einen schönen Gedanken, der Samuel Haas sagt es mal in einem Lied, Gott glaubt an dich. Ich weiß, es geht darum, dass wir an Gott glauben, aber Gott glaubt an dich. Ich weiß, Gott muss nicht glauben, weil Glauben ist, man sieht nicht und zweifelt nicht dran an dem, was man nicht sieht. Ne? Gott sieht ja, was er in dich hineingelegt hat und er weiß, was aus dir wird. Hast du das schon mal so gesehen? Nicht du hast dir Jesus rausgesucht, sondern Jesus hat sich dich rausgesucht. Steht mal so in der Bibel, hat Jesus gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Jesus hat dich rausgesucht, hat dich berufen, damit du viel Frucht bringst. Für Aufträge. Und weißt du, wen Jesus beruft, den gibt er auch die Kraft dazu. Du musst dann nicht denken, was Gott mit mir vorhat, ich kann das gar nicht, ich habe die Kraft nicht dazu. Weißt du, ich habe Werkzeugmacher gelernt. Mein Chef hat zu mir gesagt, ich soll ein Werkzeug für eine Seitenwand für VW bauen. Da hat mein Chef mir erstens die Arbeitszeit gegeben, der hat mir das Material zur Verfügung gestellt, der hat mir die Werkzeuge zur Verfügung gestellt und der hat mich ordentlich bezahlt, damit ich diese Arbeit machen konnte, damit dann irgendwann in Neckarsulm so ein Werkzeug eingebaut werden konnte bei VW oder Audi. Denkst du, Gott beruft dich und lässt dich hängen? Da gibt dir die Kraft dazu. Alles, was du brauchst. Nicht du hast dir Jesus rausgesucht, weil du vielleicht denkst, du musst auch mal was hier machen im Reich Gottes, sondern Jesus hat dich rausgesucht. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt, sagt Jesus. Das ist das Erste, das Privileg der Nachfolge. Was ist eigentlich das Ziel, wenn man ein Jünger des Rabbis wird? Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt. Der Rabbi stellte sich eine Frage. Hat dieser Junge das Zeug dazu, so zu werden, wie ich bin? Und wenn ein Rabbi den Kandidaten dann für geeignet hielt, sagte er, folg mir nach. Und das taten sie dann. Die verließen ihre Familie, ihren Arbeitsplatz, ihr soziales Umfeld. Und dann ahmten sie diesen Rabbi nach. Wie argumentiert er? Wie liest er Bibel? Wann steht er morgens auf? Was ist der? Wie lebt der? Und sie haben ihn nachgeahmt in allem. Sie haben gelernt zu reden, wie er redet. Zu denken, wie er denkt. Und das Gleiche hat Jesus mit seinen Jüngern vor. Was ist ein Jesus-Nachfolger? Antwort, jemand, der an seinem Wesen so sein will, so sein kann und so sein wird wie Jesus. Ich weiß nicht, ob du das im Blick hast. Manchmal erlebe ich so eine falsche Demut oder so eine kranke Demut. Das ist nicht böse gemeint, aber das ist wirklich eine kranke Demut bei Christen, die sagen, oh, der Herr Jesus und ich kümmerlicher Christ. Jesus, das große Vorbild, so weit weg und ich, Jesus, wird immer über allem stehen, weil es der Name ist über allen Namen. Aber Jesus hat dich berufen, in deinem Wesen zu sein wie er. Paulus sagt es mal, seinem Bild gleichgestaltet werden. Kannst du sagen, wie du willst? Es geht darum, in deinem Wesen Jesus gleich zu werden. Hast du das im Blick? Jesus hat mal gesagt, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Nicht erst im Himmel, heute. Und Jesus hat dann auch gesagt, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Und Jesus hat gesagt, wie du mich gesandt hast, war im hohen priesterlichen Gebet zum Vater. Vater im Himmel, wie du mich gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Die gleiche Art und Weise, wie Gott Jesus Christus in diese Welt gesandt hat, auf die gleiche Weise sendet Jesus dich in die Welt. Und dann sagt Jesus, Gott, dieselbe Herrlichkeit, die du auf mein Leben gelegt hast, die lege ich auf das Leben meiner Nachfolger. Die gleiche Herrlichkeit, die auf Jesus liegt, die liegt auf dir. Hast du das im Blick? Also steht in der Bibel, ich will dir jetzt nicht ein bisschen Bauchmietzeln oder so, ne? Steht so drin. Weiß nicht, was du jetzt denkst. Vielleicht denkst du, naja, die gleiche Herrlichkeit wie Jesus und so. Größeres tun wie er. Wer bin ich denn und so? Publicher Christ. Warum hat ein Rabbi einen Jünger ausgewählt? Er hat es ihm zugetraut, so zu werden, wie er selbst ist. Warum hat Jesus dich ausgesucht, dass du ihm nachfolgst? Er traut es dir zu, in deinem Wesen so zu werden, wie er ist. Nicht du wirst es schaffen. Keine Angst, es wird am Ende keinen Grund geben, dir auf die Schulter zu kloppen und zu sagen, wow, bin ich ein Guter. Gut, dass Gott mich hat. Dazu wird es keinen Grund geben. Jesus wird es in dir schaffen, wenn du bereitwillig aufmachst, loslässt, hattest du vorhin gesagt, ne? Was dich von ihm fernhält. Schau nur auf Jesus, schau nicht auf dich. Hör nicht auf die Lügen, die der Teufel dir immer wieder reinredet, die dich klein halten. Hör erst mal, wozu dich Gott berufen hat. Du sollst ja nicht die Welt retten, das hat er am Kreuz schon gemacht. Du sollst jetzt das tun, was er dir aufträgt. Du sollst bereitwillig Jesus nachfolgen. Du sollst es zulassen, dass Jesus dich verändert. Er will, dass du bereitwillig von ihm lernst. Jünger im Englischen heißt Disciple. Und das hat was mit Disziplin zu tun. Ne? Schüler brauchen Disziplin und so. Das hast du dir mit deinem Ja zu Jesus eingekauft. Du sollst und du kannst von Jesus lernen, so in Gottes Gegenwart zu leben, wie das Jesus tat. Wenn Jesus schon diese Gegenwart, diese Nähe zu Gott brauchte, zum Vater, ja, das wäre doch völlig unfair, wenn Jesus uns jetzt in die Welt sendet mit dem gleichen Auftrag und sagt, ha, aber so nah wie ich Gott war, darfst du nie kommen. Das ist ja wie wenn ein Vater, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, ne, da hatten wir so einen Traktor, mussten Schnee schieben, weil der Hof leer sein musste dann. Das wäre, als wenn mein Vater gesagt hat, so, ich schiebe mit dem Traktor Schnee und dann, ich bin jetzt mal 3 Tage weg und Frank, du schiebst diesen ganzen Hof leer mit deiner Spielzeugschaufel. Das ist doch unfair, oder? Jesus will, dass du lernst, so in Gottes Gegenwart zu leben, wie er es getan hat. Du sollst und kannst von Jesus lernen, Gottes Reden zu hören, so wie das Jesus gehört hat. Jesus war ganz Mensch. Obwohl er ganz Gott war und als ganzer Mensch hat er das gelebt. Du sollst und du kannst von Jesus lernen, Gottes Willen zu tun, so wie Jesus Gottes Willen getan hat. Jesus möchte, dass du eins bist mit ihm, so wie er eins ist mit dem Vater. Eins. Und eins sein bedeutet, mit Jesus übereinstimmen in dem, was du denkst, in dem, was du tust, in dem, was du redest. Dich über das freuen, worüber Jesus sich freut. Das zu lieben, was Jesus liebt und das zu hassen, was Jesus hasst. Ich denke gerade, wenn du vielleicht aus dem Abend nicht hast, ich habe viel davon. Es bewegt mich einfach darüber, dass diese Bibelverse mir zu vergegenwärtigen, was dort steht. Bist du bereit dazu, dich von Jesus trainieren zu lassen, ausbilden zu lassen? Dazu gehört natürlich, dass du sein Wort liest, die Trainingsanleitung, dass du mit ihm redest und ihm die Chance gibst, mit dir zu reden. Und ich weiß, es geht mir auch manchmal so, dass ich in die Bibel lese und denke, oh, sagt mir heute mal wieder gar nichts. Und ich weiß auch, es liegt eigentlich an mir, ne? Dass ich dann diese Offenheit nicht habe, dass ich schon in Gedanken beim Nächsten bin und ich habe gar keine Ruhe vor Gott. Wenn du Schwierigkeiten mit Bibellesen hast, gerade wenn du Jugendlicher bist, ich will dir kein schlechtes Gewissen machen. Weißt du, also ich habe mit 14, 15, 16, 18 Jahren so gekämpft ums Bibellesen, bin ständig eingepennt und was weiß ich. Aber wenn ich mit anderen Leuten zusammen gelesen habe, dann, es war großartig. Dann schnappt dir doch jemand nach der Schule, sagt, bevor wir mit dem Bus heimfahrt, können wir setzen uns an der Bushaltestelle hin, Viertelstunde lesen wir noch Bibel. Dann lest doch zusammen Bibel. Aber lest. Und dann setzt um, was Jesus euch aufs Herz legt. Jetzt sagst du vielleicht, aber so vieles in der Bibel verstehe ich nicht, kein Problem. Du sollst nicht das umsetzen, was du nicht verstehst, sondern das, was du verstehst. Mark Twain hat mal gesagt, die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Es hat ihn beunruhigt, weil er wusste, so soll ich leben. Das ist dieses Leben mit Jesus. Zu leben, was du verstehst, ist mitunter schon anstrengend genug. Das ist ein Kampf gegen deinen inneren Schweinehund. Die Bibel sagt, dass Jesus Nachfolge auch ein Kampf ist. Viele von uns sind es aber nicht mehr gewohnt zu kämpfen, sich aufzuopfern, diszipliniert zu trainieren. Wir sind es gewohnt, anderen dabei zuzusehen. Also wir sitzen vor dem Fernseher und schauen den Leuten zu, wie sie sich zum Beispiel im Dschungelcamp oder für einen Sieg quälen. Gibt es das noch, das Dschungelcamp? Ich weiß es gar nicht mehr. Keine Ahnung, ich habe kein Fernsehen. Und dafür schlucken die dann irgendwelche Würmer und machen allen möglichen Scheißen. Wir schauen im Wohnzimmer, im Fernsehen zu, wie die Kandidaten dort schwitzen und sich abrackern. Oder bei Voice of Germany, irgendwann vor grauen Uhrzeiten, habe ich dann mal gesehen, wie der Detlef Soest, wie der heißt, hat dann so ein Mädel angeschrien, weil die nicht richtig getanzt hatten. Der Move war nicht richtig. Ne? Und dann ist die heulend rausgerannt und dachte schon, die kommt nie wieder. Ne? Klar kam sie wieder angedackelt. Und warum? Die wollte doch Star werden. Und dann haben die sich dort trainieren und drillen lassen. Und die haben ihr ganzes bisheriges Leben aufgeopfert, nur für diese Chance, Superstar zu werden. Das ist es ihnen wert. Und wir sitzen vorm Fernseher und fressen Chips. Weißt du, Jesus will keine Zuschauer, keine, die Applaus klatschen und ab und zu dann mal noch ein Liedchen singen und hast du klasse gemacht. Er will Nachfolger. Das Ziel ist, dass wir als seine Nachfolger hier das tun, was er tun will. Jesus hat mal gesagt, er tut nur das, was er den Vater im Himmel tun sieht. Und dass wir das tun, was wir im Geist mitkriegen, das will Jesus, dass das getan wird. Das ist es, wozu du berufen bist. Hast du diese Erwartung, dass es Realität ist in deinem Leben? Hast du diese Erwartung? Manchmal denke ich, ich gebe mich auch so Phasen in meinem Leben, wo ich mich mit so einem kümmerlichen Christsein zufrieden gebe. Ich weiß ein paar Sachen, kann ein bisschen was Schlaues erzählen. Und verliere es auf den Blick, dass Jesus so viel mehr will. So viel mehr Nähe zwischen mir und ihm. Meine Frage, bist du heiß darauf, Jesus nachzufolgen, diese Nähe zu Gott zu erleben? Wir haben vom Privileg der Nachfolge gesprochen. Also nicht du hast dir Jesus rausgesucht, sondern Jesus hat sich dich rausgesucht. Da habe ich jetzt über das Ziel der Nachfolge gesprochen, zu werden, wie Jesus ist. Das zu tun, was Jesus heute tun will durch dich, dann bleibt nur noch eine Sache für heute. Das ist der Weg der Nachfolge. Dazu stelle ich mir manchmal eine Frage, was ist das Leben mit Jesus eigentlich? Du kannst gerne die Frage auch stellen, wenn du magst. Was ist das Leben mit Jesus für mich eigentlich? Ist das so eine Art Hobby, der ich halt zur Zeit nachgehe? Ein Hobby, das so gewisse Plätze in meinem Leben hat, so gewisse Zeiten eingerichtet, da betreibe ich dieses Hobby, das mich ein paar Jahre begleitet, aber wo ich vielleicht auch irgendwann mal wieder aufhören kann? Oder ist Jesus für mich so ein Freund wie bei Facebook, dem ich ab und zu so einen Daumen gebe, dass ich ihn like und sage, klasse gemacht, gefällt mir. Und das ist keine Jesus-Nachfolge. Wie fing das bei den Jüngern von Jesus an? Steht, Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Die hörten also mit dem auf, was sie daran hindern wollte, Jesus nachzufolgen. Uns hindert auch sehr viel daran, Jesus nachzufolgen. Und deshalb hat Jesus mal gesagt, jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, da kann ich mein Jünger sein. Ich lese nochmal. Jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Das ist vielleicht die unpopulärste Bedingung, die Jesus stellt für die Nachfolge, dafür, dass wir seine Jünger sind. Der Dietrich Bonhoeffer, der hat mal gesagt, Nachfolge heißt, bestimmte Schritte tun. Bereits der erste Schritt, der auf den Ruf hin folgt, trennt die Nachfolgenden von seiner bisherigen Existenz. Das Trennen von dieser bisherigen Existenz, das Lossagen, was Jesus meint, bedeutet nicht, dass du morgen alles verkaufen hast, was du verkaufen musst, was du hast, und dann mit dem Schlüpfer nur noch durch Annaberg rennst. Weil dann hast du ja immer noch einen Schlüpfer an, ne? Also du sollst nicht als Obdachloser dein Leben lossagen, heißt, dass mich mein Besitz nicht besitzen soll. dass mich mein Wohlstand nicht träge machen soll. Dass mich das, was ich habe, nicht mehr von Jesus fernhält. Jesus hat nichts dagegen, dass wir Wohlstand genießen. Große Glaubensväter in der Bibel waren reiche Leute. Die hatten Wohlstand. Abraham, Mose und so, Jakob. Gott hat nichts gegen genießen. Aber du wirst unbrauchbar für Gott, wenn diese Dinge dich besitzen. Jemand hat mal gesagt, früher dachte ich habe eine Firma, heute weiß ich, die Firma hat mich. Paulus hat mal so gesagt, die Zeit ist kurz, fortan sollen die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie nicht. Das mit den Frauen, das heißt nicht, wenn du deine Frau schlecht behandelst, dass das jetzt eine Rechtfertigung dafür ist. Ne? Kann ich machen mit der, was ich will. Ich soll ja sein, als hätte ich keine. Darum geht's nie. Du sollst deine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Aber du sollst dich nicht abhängig machen von deiner Frau dahingehend, dass du deine Frau brauchst, damit du dich wertvoll fühlst, weil Jesus deinen Wert gibt. Und vieles mehr. Und was du kaufst, sollst du haben, als bräuchtest es nicht. Unser normales Leben ist auch bei mir ein Kampf, ne? Rede ich nicht nur zu euch, rede ich zu mir. Ist oft so eingerichtet, dass für Jesus Nachfolge wenig bis gar kein Platz ist. Wir können unsere Tage so anfüllen bis oben an, dass kaum Zeit da ist für Jesus, für Gebetszeiten, Bibellesen und Zeit für die Gemeinde. Eben Zeit, wo Jesus uns trainieren kann. Wie oft sagen mir Jugendliche, dass sie unter der Woche keine Zeit haben zum Beten oder Bibellesen. Und ich kann das gut nachvollziehen. Ich war ja selber mal ein bisschen jünger. Aber ich weiß, aus Erfahrung ist es eine Lüge des Teufels. Wir müssen nur, wie Bonhoeffer sagt, diese gewissen Schritte gehen, uns freimachen von Dingen, die unsere Zeit unnötig blockieren. Nichts gegen Fernsehen. Aber wenn du Zeit zum Fernsehgucken hast und sagst, du hast keine Zeit zum Beten, dann ist was schief. Hau nur doch raus, hast du Zeit zum Beten. Und mit Beten meine ich jetzt nicht unbedingt, dass du dich dann hinsetzt, hast eine Liste und sagst, okay, jetzt muss ich die ganze Fürbittliste abrackern und so. Ne? So habe ich Beten gelernt und ich mache das keinen Vorwurf draus. Ne? Beten bestand in meiner Herkunft aus zwei Dingen, danken und bitten. Hast eine Liste, wofür du dankbar bist und hast eine Bitte, so eine Liste, wofür du bitten möchtest. Und das ist gut, es ist großartig, dass wir Dank haben, dass es Fürbitter gibt und bitte mehr davon. Aber um jemanden zu danken oder jemanden um etwas zu bitten, musst du ihn nicht kennen. Der muss bloß was getan haben oder du musst wissen, dass er was tun kann. Ne? Kannst du Danke und Bitte sagen. Was ich nicht kannte, ist die Dimension des Lobens, des Lobpreises im Gebet. Und um jemanden loben zu können, musst du ihn kennen. Erst wenn ich weiß, welche Eigenschaften du hast, kann ich dich dafür loben. Im Lob dreht es nicht um eine Leistung, sondern im Lob dreht es sich um eine Eigenschaft. Und wenn ich sage, nimm dir Zeit zum Beten, meine ich nicht, dass ich sage, nimm dir die Liste raus und racker sie ab, egal wie stinklangweilig du das findest, sondern verbring Zeit mit Jesus. Die einen machen das beim Spazierengehen, die anderen gehen Kaffee trinken. Ich sitze auf der rechten Ecke meines Sofas. Also auf der rechten Seite, so sind zwei Sitzer, grün. Habe ich mal einen Lauter im Erzgebirge gekauft, den habe ich doch in der Ecke. Habe ich seit, keine Ahnung wie viel, 18 Jahren vielleicht. Und ich stelle mir dann sogar noch meinen Schreibtischstuhl so hin, dass er mir gegenüber ist. Jesus muss ja auch irgendwo sitzen. Ne? Und einfach Zeit mit ihm zu haben. Zu reden. Zu fragen, Jesus, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Was liegt dir auf dem Herzen? Einfach da zu sein. Und da habe ich gemerkt, dieses Beten macht mir wirklich Freude. Und Fürbitte will ich nicht weglassen und Dank, aber einfach bei Jesus vor ihm sein, still, mit ihm reden, ihn fragen. Weil Jesus hat ja auch Sehnsucht nach dir. Das ist super, hast du das vorhin gesagt? Irgendjemand, ne? Jesus sagt mal beim Abendmahl, als er das erste Abendmahl gefeiert hat, Elberfelder Übersetzung, mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Abendmahl zu feiern. Also doppelte Sehnsucht, geht fast gar nicht mehr. Jesus sagt, mit Sehnsucht sehne ich mich danach, Zeit mit dir zu haben, dass du Zeit für mich hast. Jesus hört gern unsere Bitten, klar. aber der hat auch einfach gern Zeit mit dir. Ich weiß nicht, wie du es machst, für mich ist mein Sofa wirklich das Ein und Alles. Es gibt so viele Dinge, die dich aber fernhalten von solchen Momenten, diese Zeit zu nehmen. Internet, ne? Nichts gegen Facebook oder so. Aber ich habe schon viel Zeit im Internet vergeudet. Und irgendwie habe ich es auch nicht geschafft, meine Zeit im Internet so gering wie nötig zu halten. Jetzt sagt aber Jesus, lass los. Lass alles los, was dich von mir abhält. Ich habe es nicht hingekriegt. Und dann musste ich halt meine Frau bitten, dass sie Administrator wird auf meinem Computer. Weißt du, das bedeutet, meine Frau hat einen Code und für jede Homepage, für jede Internetseite, die ich anklicken will, muss meine Frau kommen, mir einen Code eingeben, Enter drücken und dann darf ich auf diese Homepage. Jungs, Männer, es gibt nichts, was deinen Stolz so sehr bricht wie das. Aber mit Stolz kannst du sowieso nichts anfangen. Gott hat mal gesagt, den Stolzen widerstehe ich, dem Demütigen schenke ich Gnade. Also weg mit dem Stolz, brauchst du eh nicht. Freilich war mir das peinlich vor meiner Frau, dorthin zu dackeln und zu sagen, ich kann es nicht. Wir Männer, wir tun ja immer so, als haben wir alles im Griff. Ne? Ist ja auch so. Ja. Aber Jesus sagt, jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Was sind die Dinge, die Zeitfresser in deinem Leben, die du immer wieder dann am Ende doch als Ausrede hast, damit du diese Zeit mit Jesus nicht hast? Und Freunde, ich will euch kein schlechtes Gewissen machen, da geht mir überhaupt gar nicht drum. Ich will dir Lust machen, Jesus zu fragen, Jesus, wie stellst du dir die Zeit mit uns beiden vor am Tag? Und dann zu sagen, Jesus, zeig mir die Zeitfresser und verändere mich, ich kann es doch eh nicht selber. Irgendwann war meine Frau nicht mehr Administrator, das Gröbste hatte ich geschafft und es gab trotzdem so ein paar Internetseiten, wo ich viel Zeit verdattelt habe, Sport 1 zum Beispiel, ne? Ich bin Bayern-Fan, haben heute gewonnen, nicht schlecht. Aue-Fan, haben heute auch gewonnen. Eigentlich sage ich das immer am Anfang von so einem Abend, weil dann sind die Fronten geklärt, da weiß jeder, wer gehen kann, wer da bleiben kann. Und dann irgendwann hat Jesus mir es aufs Herz gelegt, geh aus Sport 1 raus. Nichts gegen die Seite, kannst du gerne drauf sein. Für mich, mich hat es von Jesus aber abgehalten, weil ich alles gelesen habe, weil ich mich Sport alles interessiert. Okay, habe ich mal zu Silvester gesagt, Jesus, ich opfer dir Sport 1. Gut. Nächstes Jahr wollte er Spiegel Online haben. Ja. Ist Jahr drauf, tagesschau.de. Weil ich dachte, das ist schon eigentlich, also das ist ja völlig unverfängliche Seite, tagesschau.de. Aber für mich, ich bin halt dann interessiert und ich lese dann alles, jeden Aufsatz und alles und dann komme ich immer zum Arbeiten und zum Beten und so. Naja, und so weiter und so fort. Frag Jesus, Jesus, wie stellst du dir deine Zeit mit mir vor? Was vergeudet Zeit in meinem Leben, die wir eigentlich nutzen wollen? Red mit erfahrenen Leuten, wie die, mit erfahrenen Christen, wie die rausgekommen sind aus solchen Zeitfallen. Es gibt ein tolles Lied von Lothar Kosse, ich liebe das und singe das gerne. Das heißt, näher, näher zu dir, näher mein Gott zu dir. Kennt das? Ja, ne? Näher. Wie geht denn das? Wie kommst du denn Gott näher? Durch Singen dieses Liedes? Paula Papp, du kannst dieses Lied noch so oft singen, 100 Mal rauf und runter und vorwärts und rückwärts, du kommst dadurch Gott nicht näher. Du kommst Gott nur über einen Weg näher. Opfer. Indem du das loslässt, was dich von Jesus abhält. Dann hast du nämlich zum Beispiel diese Zeit, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben. Opfere Zeit für Gemeinschaft mit Jesus. Vorhin fiel der Bibelvers, naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Und da ist die Frage an mich und dann auch halt an dich, bist du bereit dazu, bin ich bereit dazu? Bin ich bereit dazu, Dinge loszulassen? Und das Verrückte ist am Anfang, das sieht immer dann so, oh nee, ich kann doch ohne dem nicht. Und dann, wenn du es losgelassen hast, erfahren hast, was Jesus in dein Leben gegeben hat, denkst du, wie bescheuert warst du nur, dass du das so lange festgehalten hast. Es ist immer das Gleiche. Deswegen mache ich dir Mut dazu. Ich komme zum Ende. Denkt bitte nicht, dass ich so viel weiter bin als ihr. Ich kämpfe da genauso an unterschiedlichsten Baustellen. Ich kenne das auch von mir, dass ich so eine christliche Trägheit einschleichen will, so eine christliche Routine, dass ich mit der Zeit denke, ich habe es jetzt im Griff, wie man Christ ist. Ich habe es in dem System, ich habe es abgesteckt und dann bin ich tot. Dann ist mein Glauben tot. Weil Jesus will nie ein System, sondern es ist immer Leben und sagt, wenn du gestern dachtest, du weißt, wie ich drauf bin, sagt Gott, nö, dann komm heute, ich bin ganz neu für dich. Ich will dich ganz neu zeigen. Leb nicht von dem abgestandenen Wasser von gestern, sondern heute. Und ich mache dir Mut dazu, dich an Jesus ranzuhängen und voller Leidenschaft ihm nachzufolgen, um diese Leidenschaft zu bitten. Der Pastor Kyle Eidelman hat mal gesagt, wir sagen zu Jesus, ich habe nichts dagegen, wenn du ein paar Änderungen an meinem Leben vornimmst. Aber Jesus will dein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Wir sagen, ich habe nichts gegen ein paar Ausbesserungen, aber Jesus will eine richtige Renovierung. Wir denken an kleine Reparaturen, er denkt an eine vollständige Überholung. Wir denken an ein bisschen Deko, aber Jesus will eine komplette Umgestaltung. Jesus will dich ganz. Ich wiederhole nochmal die drei Punkte, war vielleicht ein bisschen lang, hast was vergessen. Erstens, nicht du hast dir Jesus ausgesucht, Jesus hat dich ausgesucht, dass du sein Nachfolger bist. Was ist das Ziel dieser Nachfolge? Er will, dass du in deinem Wesen wirst, wie er ist. Dem Bild Christi gleichgestaltet werden, Paulus, ne? So in Gottes Nähe leben, wie Jesus das tat. Und das dritte ist, was ist der Weg dieser Nachfolge? Der heißt, lass los, was dich von Jesus fernhält. Ich weiß, oft sieht man das selber nicht, also frag Jesus, was sind die Dinge? Jetzt würde ich gerne mit euch ein Lied singen, das heißt, dein Wille. Falls du es nicht kennst, wir singen es einfach so lange, bis du es kennst.